So, guten Morgen, liebe Geschwister. Die Bibelstelle kommt gleich. Aber ich freue mich, dass ich hier bin, dass ich bei euch sein darf. Finde ich nicht selbstverständlich. Ja, es wurde schon angekündigt. 1. Korinther 1, Vers 23. Christus verkündigen, Christus proklamieren, nach 1. Korinther 1, Vers 23. Es wird natürlich noch mehr Bibelstellen geben, außer dieser einen. Ich lese ab Vers 20, 1. Korinther 1, ab Vers 20 bis 23. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit, also ihre Weisheit, Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt oder der Verkündigung die Glaubenden zu erretten. Und weil die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus, das ist das Ausgangswort, verkündigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Im Griechischen steht für das Wort verkündigen das Wort kerysso. Es bedeutet eigentlich Christus herolden, ausrufen wie einen Herold. Und danach Christus verkündigen. Und manche übersetzen das Wort mit predigen. Das entspricht aber nicht ganz, so sehe ich das, dem Sinn des griechischen Wortes mit ausrufen. Die beste Übersetzung lautet für mich proklamieren, Christus proklamieren, Christus ausrufen oder etwas gefälliger, Christus verkündigen. Der Herold ist der Kerux und die Verkündigung, die Bekanntmachung, kann auch noch Kunde übersetzen, da kommt man aber mit einem anderen Wort in Konflikt, lautet Kerygma. Auch in unserem Text in Vers 21 steht Verkündigung, Kerygma, ausrufen. Das Wort kennen wir alle, denn der Theologieprofessor Rudolf Bultmann, war Professor in Marburg, war in meiner Zeit also der Gegner hoch zwei gegen die gläubige Gemeinde. Der Rudolf Bultmann hat behauptet, Jesus sei nicht leiblich auferstanden, sondern er sei im Kerygma aufgestanden, das heißt in der Verkündigung. Das ist eine tolle Auferstehung, nicht wahr? Einmal werden wir alle in der Verkündigung aufstehen, da bleiben wir aber unten. Nicht? Diesem Begriff wollen wir nachgehen, deshalb auch die Überschrift verkündigen und aber auch proklamieren, einfach noch eine viel intensivere Bedeutung oder Darstellung dieses Wortes. Noch eine kleine Einführung zuvor. Mein ganz großes Bestreben ist, was ich heute so verkündige und wo ich dann eingesetzt bin von unserem Herrn, ist die Zurüstung der Gemeinde, ihre Vollendung und die Passendmachung der Gemeinde für den Leib Christi. Das wird so wichtig, das Wichtigste von allem. Und deshalb ist auch dieses Thema so gewählt, Christus proklamieren, Christus ausrufen, Christus verkündigen. Wir leben in einer Welt, die immer weiter von Gott und seiner Wahrheit abfällt. Es ist auch eine Zeit, in der immer mehr Mischgeist in die christliche Welt hineingelangt. Die Linien zwischen einem klaren Evangelium und fremdgeistigem Einfluss wird immer unklarer. Der Gedanke der Einheit des Christentums macht eindeutige Positionierung immer schwieriger. Hinzu kommt, der heutige Mensch ist verbraucht. Das betrifft besonders seine Psyche. Das betrifft auch die Gläubigen. Sie brauchen Streicheleinheiten, wenn der Pastor vorne steht und predigt. Nicht das tiefe Wort. Sie brauchen Streicheleinheiten. Und das vermitteln die heutigen Predigten, aber auch die modernen Lieder. Ja. Es kommt hinzu, dass die moderne Gemeinde immer auf Trab gehalten wird, mit allerlei Programmen und Events. Da kann man nur gegensteuern mit einer klaren Verkündigung, die im Mittelpunkt steht. Die Übersetzung von Kerysso mit Predigen ist meines Erachtens viel zu schwach. Wie erwähnt, das griechische Wort hat einen viel stärkeren Hintergrund. Hans-Frieder Hellenschmidt, manche kennen den Namen, der war Leiter von Kein anderes Evangelium, hat einmal im Jahre 1995 in einem Artikel Folgendes geschrieben. Die Verkündigung ist ein heilsgeschichtlicher Hoheitsakt Jesu Christi, mit dem er die vom Vater überkommene Macht auf Erden in Gericht und Gnade ausübt. Der Mann hat recht. Wenn wir so predigen, Gott möge es schenken natürlich, dass wir so predigen, dass das Evangelium ein heilsgeschichtlicher Hoheitsakt Christi ist, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Wir plappern nicht wie die Heiden, sondern wir wollen Christus verkündigen, ihn proklamieren. Also deshalb ist Christus proklamieren so wichtig. Ich lese noch ein Wort, oder ich denke noch ein Wort, 1. Korinther 14, Vers 8. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampfe rüsten? Das ist auch ein Grund für diesen Vortrag, dass unsere geistliche Posaune einen klaren Ton von sich gibt. So, und jetzt zur Auslegung. Das Erste, wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Das steht in unserem Ausgangstext, den ich gelesen habe. Es ist das Wort vom Kreuz, das wir verkündigen. Und dazu noch einige Bibelzitate. 1. Korinther 1, Vers 17 und 18, die Verse zuvor von den am Anfang gelesenen. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen. Verstehen Sie, oder versteht ihr, was das bedeutet in der protestantischen Kirche? Ja, du sagst, Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen. Das ist ja auch eine Katastrophe, wenn man sowas behauptet. Sondern das Evangelium zu verkündigen. Und hier steht allerdings nicht proklamieren, so steht evangelisieren. Es gibt noch das Wort gekunde, das ist das Gehörte. Es gibt das Evangelisieren und es gibt das Proklamieren. Das sind eben die drei Begriffe, die muss man auseinanderhalten. Aber ich komme zu gegebener Zeit auf alle drei, glaube ich, doch zu sprechen. Also, sondern das Evangelium zu verkünden, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz ist uns Gottes Kraft. Das ist etwas ganz Wunderbares. Ich wiederhole noch einmal die Verse 22 bis 24, weil die sich anschließen. Und weil die Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und jetzt noch dazu die zentrale Bibelstelle, 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist die zentrale Botschaft. Christus, der Gekreuzigte. Den Juden ein Ärgernis, die ärgern sich ja je nach Gruppierung furchtbar über den Gekreuzigten und das Kreuz. Und den Griechen, eine Torheit, den Philosophen, ist das ein Unsinn eigentlich. Wie soll da oben ein verblutender Mensch, ein ermordeter Mensch, wie soll der uns versöhnen, nicht wahr? Dazu noch Galater 6, Vers 14. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt mitgekreuzigt, heißt das. Noch einmal. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das ist zentrale Verkündigung. Der Kreuzigt, das Kreuz muss im Mittelpunkt stehen. Also noch einmal, das Kreuz ist und bleibt die Zentrale unserer Verkündigung. Es muss verkündigt werden, es muss proklamiert werden zu Gericht und Gnade. Wo wir das Kreuz mildern wollen, dort entsteht ein verflachtes Evangelium. Die Gemeinde ist und bleibt Kreuzesgemeinde. Das Zweite, das Evangelium Gottes muss verkündigt werden. Das Evangelium Gottes muss verkündigt werden. Dazu lesen wir 1. Thessalonicher 2, Vers 9. Denn ihr gedenket, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemanden von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes verkündigt, das Evangelium oder programmiert. Ich möchte heute Morgen Mut machen, das Evangelium Gottes zu verkündigen, deutlich, laut auszurufen, einfach proklamieren. Was ist eigentlich das Evangelium Gottes, nicht wahr? Mit der Definition über das Evangelium Gottes beginnen die Paulusbriefe. So starten die. Das ist schon interessant. Um das geht es nämlich. Wir lesen dazu Römer 1, Vers 1 bis 6. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Das ist sein Auftrag. Evangelium Gottes. Welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Die Propheten spielen da eine große Rolle natürlich. Über seinen Sohn. Auch die Propheten. Denken nur an Jesaja 53. Über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geist der Heiligkeit nach durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter welchen auch ihr seid oder wir sind, berufene Jesu Christi. Es ist die Grundlage des gesamten Evangeliums Gottes. Es ist das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Das ist das Evangelium über seinen Sohn. Über diesen Sohn und das Evangelium darüber haben schon die Propheten geschrieben. Und somit gilt auch zu unserer Verkündigung, Jesus ist der verheißene Sohn. Jesus ist aus dem Samen Davids gekommen. Jesus ist der Herr. Jesus ist zum Sohn Gottes bestimmt und darin erwiesen durch Totenauferstehung. Und bei dieser Totenauferstehung hat die Kraft Gottes an ihm gewirkt und der Geist der Heiligkeit. Und so nebenbei, auch diese Kraft soll in uns wirken, diese vierfache Kraft, wie es irgendwo, ich glaube, im Epheserbrief steht. Dann wird hier in Römer 1, Vers 1 bis 6 auch sofort über die Aufgabe des Apostels Paulus gesprochen, dass die Gnade und das Apostelamt, das ihm gegeben ist, dazu dient, den Glaubensgehorsam unter allen Nationen herbeizuführen. Damit ist in diesen 5 oder 6 Versen eine zentrale Aussage gemacht. Jesus Christus ist der verheißene Gottessohn, wobei der Dienst der Gemeinde der ist, Glaubensgehorsam unter allen Nationen zu erwirken. Wo die Proklamation des Evangeliums Gottes, das Evangelium Gottes geschieht, dort führt es zum Glaubensgehorsam, nicht wahr? Wenn wir das nach außen jetzt, nicht innen, nach außen verkündigen, soll es zumindest zum Glaubensgehorsam führen, dann wird für alle, die dem Evangelium Gottes geglaubt haben und gefolgt sind, der Glaubensgehorsam zur Freude und zum Ziel ihres Lebens. Auch von uns. Der Glaubensgehorsam ist das Ziel und die Freude unseres Lebens. Es gibt auch Zeiten, wo man natürlich darüber gestöhnt hat. Das darf ich auch sagen. Aber es ist der Grundtenor ist klar, zur Freude. Das Glaubenskommen soll zu uns zur Freude sein und zum Ziel unseres Lebens. Wir sollten hier unbedingt noch etwas festhalten. Wir verkündigen in menschlicher Schwachheit. Welcher Verkündiger könnte das nicht bestätigen? Aber dann schreibt Paulus an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Aus aller Schwachheit heraus schreibt er das. Unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisset, was wir unter euch waren oder was wir waren um euretwillen. Und das gehört einfach dazu. Der Herr muss zum verkündigten Wort auch die Kraft und den Heiligen Geist geben, damit er seine Wirkung entfalten kann. Hinzu kommt die große Gewissheit. Der Verkündiger muss überzeugt sein von dem, was er sagt. In der richtigen Glaubenshaltung wirkt auch die Kraft Gottes und der Geist der Kraft in uns, von dem in 2. Timotheus 1, Vers 7 geschrieben steht. Und noch etwas gehört zum Grundinhalt des Evangeliums Gottes. Das lesen wir in Kolosser 1, Vers 23. Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und fest bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das verkündigt oder proklamiert worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Natürlich, wir müssen im Glauben fest und gegründet bleiben und dürfen von der Hoffnung des Evangeliums nicht abbewegt werden. Das wollen wir alle ja, deshalb sind wir auch hier. Von dem Evangelium, das wir gehört haben und das uns verkündigt worden ist. Aber dann schreibt Paulus weiter, dass dieses Evangelium, das wir gehört haben und uns verkündigt worden ist, nicht nur uns verkündigt worden ist, sondern es wird heute in der ganzen Schöpfung verkündigt, die unter dem Himmel ist, das ist unter dem Himmel Gottes. Das ist eigentlich unsere Welt. Damals durch Paulus und heute durch die Gemeinde. Und da gibt es eine universelle Bibelstelle dazu. Das ist Epheser 3, Vers 10, wo geschrieben steht, auf das jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Denen wird heute die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigt. Durch wen? Durch die Gemeinde. Mit diesen himmlischen Örtern, so sehe ich das, ist zunächst unser Kosmos, unser Allgemein. Bis dorthin geht unsere Verkündigung bis zu den Weltbeherrschern der Finsternis. Aber das nicht alleine. Aber der Vers bedeutet auch, so sehe ich, dass unsere Verkündigung nicht bei den Weltbeherrschern der Finsternis stehen bleibt, sondern damit wohl alle Mächte in allen himmlischen Bereichen gemeint sind. Petrus sagt es uns, wenn er schreibt, dass in das Wort der Propheten Engel hineinzuschauen begehrten. 1. Petrus 1, Vers 12. Und dann frage ich, sollte es heute anders sein? Diesen Dienst tun wir auch im Abendmahl, indem wir das Brot brechen, ein Bild auf den gebrochenen Leib, und den Wein trinken, ein Bild auf das vergossene Blut Christi, und verkündigen damit den Tod des Herrn, bis er kommt. In ein im Glauben genommenes Abendmahl schaut auch die unsichtbare Welt hinein und erfährt dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Ein nächster Punkt, das Wort des Glaubens proklamieren, das Wort des Glaubens verkündigen. In Römer 10, Vers 6 fragt Paulus, wie gelangen wir zur Gerechtigkeit aus Glauben? Das ist ein großes Thema, nicht wahr? Wie gelangen wir zur Gerechtigkeit aus Glauben? Dazu macht er im Anschluss noch in Vers 6b und dann in Vers 7 weitere Ausführungen. Und fragt dann in Vers 8, was die Gerechtigkeit aus Glauben aussagt. Und dann schreibt er in Römer 10, Vers 8 dazu. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen oder das wir verkündigen, das wir proklamieren. Das Wort des Glaubens verkündigen wir. Das Wort soll zum Glauben führen, könnte man auch einfacher sagen. Dass, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt, zur Gerechtigkeit, zur Rechtfertigung auch. Und mit dem Munde wird bekannt, zum Heil oder besser zur Errettung. Noch einmal. Mit dem Herzen glauben wir und mit dem Munde bekennen wir zum Heil oder zur Errettung. Was ist das Wort des Glaubens? Es ist das verkündigte Wort, das wir geglaubt haben. Und da will ich es mir nunmehr mit dem Munde bekennen, weitergeben, verkündigen. Es soll dadurch wieder beim Empfänger zum Glauben führen, damit dieser ebenfalls errettet wird und mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen kann. Ganz wichtig dazu ist Römer 10, Vers 17, auch wenn dort nicht das Wort verkündigen oder proklamieren steht. Dort lesen wir. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, das ist die Akö, das Gehörte, kommt von Akustik her, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Noch einmal. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Durch dieses Wort wird nochmals unterstrichen, wie wichtig die Verkündigung ist. Sie ist dazu da, um gehört zu werden. Gott möge es schenken, dass unsere Verkündigung immer das Wort Christi ist, das gehört wird und zum Glauben führt. Noch einmal. Wenn man nunmehr mit dem Herzen glaubt, dann führt das zu unserer Gerechtigkeit. Gerechtigkeit aus Glauben kennen wir alle. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so führt das zu unserer Errettung. Glaube und Bekenntnis gehören zusammen. Wo das Wort Gottes durch unsere Verkündigung, unsere Proklamation Frucht gebracht hat, dort wird mit dem Herzen geglaubt und mit dem Munde bekannt. Und in Römer 10 lesen wir noch etwas. Und zwar in den Versen 14 und 15, dort stellt Paulus die Frage an das Volk Israel. 14. Wie sollen sie hören ohne einen Verkündiger, ohne einen, der proklamiert? Wie aber sollen sie predigen oder proklamieren, wenn sie nicht gesandt sind? Und dann kommt der schon zitierte Satz, also ist der Glaube aus der Verkündigung und aus der Kunde, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Israel hat keinen Verkündiger zur Zeit, wohlgemerkt auf der Basis der 12 Apostel. Nach der Entrückung wird es aber eine neue Verkündigung geben. Dort in Vers 14 steht für die Verkündigung, das griechische Wort habe ich schon gesagt, akö, wie erwähnt, dass wir von dem Begriff akustisch erkennen. Der Glaube kommt also aus der Kunde, aus dem, was man hört, und ist das, was der Verkündiger weitergegeben hat. Deshalb muss jeder dazu Berufene, das sage ich extra, der dazu Berufene, das Wort Christi so verkündigen, dass es ausgerufen wird, dass es für Nichtglaubende zum Glauben führt. Gott möge es schenken. In 1. Korinther 15, Vers 11 schreibt Paulus, sei ich es nun, seien es jene, das sind die Apostel, also predigen wir, proklamieren wir und also haben wir geglaubt. Noch einmal, sei ich es nun, seien es jene, so predigen und verkündigen wir und also habt ihr geglaubt. Hier meint Paulus die anderen Apostel. Hauptsache, es wird verkündigt. Dieser zusätzliche Vers bedeutet aber auch, dass wir zum Glauben nicht durch alle möglichen gemeindlichen Anstrengungen kommen, sondern allein durch das verkündigte Wort, das vergisst man in den Gemeinden sehr gerne. Man kommt auch nicht durch religiöse Events, durch Lobpreis oder gar religiösen Tanz zum Glauben, sondern allein durch das verkündigte Wort. Und das ist das, was eine Bibelgemeinde und auch eine Missionsgemeinde, je nachdem, wenn sie ganz fest im Glauben steht, tut. Wir dürfen auch keinen anderen Jesus predigen. Jesus ist der gekreuzigte Gottessohn, kein Adoptivsohn oder gar ein geklonter Teil von Gott dem Vater. Er war auch kein Engel, der dann gezeugt worden ist. Nein, er ist von Anfang an der durch den Vater gezeugte und aus ihm geborene Gottessohn. Ein nächster Punkt ist die Proklamation oder die Verkündigung des paulinischen Evangeliums unter den Nationen. Teilweise ist das schon angeklungen, manches wiederholt sich, aber das macht, denke ich, nicht sehr viel aus. Galater 2, Vers 12. Darauf, nach verlaufen 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mit. Ich zog aber hinauf zufolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen verkündige oder proklamiere, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Wir haben dieses Thema schon am Anfang unserer Ausführungen gestreift, nämlich dass Paulus das Wort Gottes zum Glauben, dass Paulus das Wort Gottes zum Glaubensgehorsam unter alle Nationen verkündigen soll. Hier geht es nun darum, dass Paulus den Angesehenen, das sind insbesondere die tragenden Apostel Kephas und Johannes sowie Jakobus, der Bruder des Herrn, sein Evangelium darlegt, das er unter den Nationen verkündigt. Warum macht er das? Die Antwort scheint einfach zu sein. Auch damals gab es schon die sogenannte Buschtrommel und die Pseudo-Evangelien und die Pseudo-Paulus-Briefe. Und hier musste Paulus den Aposteln das darlegen, was er in Wirklichkeit verkündigt. Und nicht, was andere über ihn schreiben, in guter oder in böser Absicht. Bei diesem Besuch ist nun endgültig das Eis gebrochen. Die Apostel Kephas und Johannes sowie Jakobus, der Bruder des Herrn, gaben ihm und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, damit sie zu den Nationen gingen, die Apostel in Jerusalem dann zu der Beschneidung. Diese Begegnung dürfte im Jahr 53 nach Christus gewesen sein, kurz vor der Abreise zur dritten Missionsreise. Und jetzt, und das ist das Entscheidende zur dritten Missionsreise nach diesem Besuch, wird in der ganzen Asia, in ganz Kleinasien, auch das Evangelium, wie es dem Paulus gegeben worden ist, verkündigt. Paulus war auf dieser dritten Reise drei Jahre in Ephesus und hat der ganzen Asia die Botschaft des erhöhten Christus verkündigt, weitergegeben, proklamiert, nachdem der Durchbruch zum paulinischen Evangelium auf der zweiten Missionsreise geschehen ist. Damals war es Philippi, Thessalonich und Korinth. Unter den Nationen. So hat er es gemacht und ist dann gekommen. Römerbrief irgendwo schreibt es, gibt eine Rechtfertigung, gibt er irgendwo. Er hat das Evangelium verkündigt bis nach Albanien. Wie heißt das, glaube ich, vergessen, wie der Ort heißt. Und in Asien und in Griechenland und in Jerusalem. Ausgehend von Jerusalem hat das ganze Wort verkündigt. Den ganzen Ratschluss Gottes hat er verkündigt. So, und jetzt kommt das nächste, das Geheimnis der richtigen Gottesverehrung. Und die Verkündigung des Geheimnisses der richtigen Gottesverehrung. Wir lesen 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt, groß ist das jetzt. Was gibt's Neues? Also ich fange da nochmal an. Die Verkündigung des Geheimnisses der richtigen Gottesverehrung, das gehört auch zur Verkündigung, zu unserer Proklamation. Ich lese noch einmal 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Wir sind das Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der richtigen Gottesverehrung. Da steht Gottseligkeit. Ich kann das Wort gar nicht hören. Was ist denn das, Gottseligkeit? Also ich weiß es nicht, was das ist. Aber der Pfeiler, das Geheimnis der richtigen Gottesverehrung, dieser, damit ist Jesus gemeint, ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt, proklamiert unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das muss man glauben. Auf diese Art und Weise geschieht die richtige Gottesverehrung. Wir können nicht den ganzen Abschnitt besprechen, aber hier geht es darum, wie sich die Gemeinde verhalten soll, wenn Paulus zögert zu kommen. Das können wir auf uns auslegen. So wie damals Timotheus und die Gemeinde auf einen verzögerten Paulus warten musste, so warten wir auf den wiederkommenden Herrn und müssen uns in dieser Zeit richtig verhalten. Deshalb steht dort das Wort von der richtigen Gottesverehrung. Darum geht es zunächst. Was ist die Gottesverehrung? Dort steht im Griechischen das Wort Eusebeia. Das wörtlich übersetzt heißt Wohlverehrung. Eusebeia ist die Verehrung, Eusebeia. Es ist ein Wort, das ich immer dann, wenn es mir ins Gedächtnis kommt, im griechischen Grundwort durch den Kopf gehen lassen. Eusebeia, nicht Gottes Verehrung oder Gottseligkeit, weil das so ein griffeliger Ausdruck ist. Davon stammt auch der Name Sebastian ab. Das ist der Ehrwürdige oder der Erhabene. Eusebeia heißt eigentlich Wohlverehrung, die richtige Gottesverehrung. Ja, habe ich schon gesagt. Was muss man tun in der Abwesenheit von Paulus bzw. von Jesus, um den Herrn richtig zu verehren? Man muss glauben, dass er im Fleisch gekommen ist, dass er durch die Totenauferstehung im Geist gerechtfertigt worden ist, dass er von den Engeln gesehen worden ist, aber ganz besonders wichtig, dass er unter den Nationen verkündigt und proklamiert wird. Und dass man dann auch an ihn glaubt, und das geschieht heute sogar im ganzen Kosmos, und schließlich, dass er in den Himmel gefahren und in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen worden ist, das bedeutet aber auch, dass er von dort wiederkommen wird. Nicht wahr? Da bleibt er nicht, sondern holt seine Gemeinde. Eines der zentralen Stücke dieser Aussage ist, dass er unter den Nationen verkündigt und proklamiert wird. Haben wir schon ein paar Mal gehört, aber es tut gut, es nochmals zu hören. Das ist und bleibt unsere Aufgabe bis zum Schluss. Ich wiederhole es, weil es der Auftrag des Paulus von Anfang an gewesen ist. Und dieser Auftrag ist auf uns übergegangen. Wir können und müssen auch das aber ergänzen. Die Wohlverehrung geschieht nicht nur durch unseren Glauben, sondern auch durch unseren Lebensstil. Denn das zugehörige Verb bedeutet auf gottesfürchtige Weise. Dieses Wort finden wir nun in 2. Timotheus 3, Vers 12 und Titus 2, Vers 12, was wir heute Morgen schon gehört haben. Insbesondere in Titus 2, 12 erklärt er uns, um was es geht. Ich komme nachher auf den Vers zurück, jetzt aber zunächst noch Vers 15 in 1. Timotheus 3. Was muss unser Verhalten sein? Paulus gibt in diesem und im vorausgegangenen Kapitel, 1. Timotheus 2, wichtige Anweisungen. Wir haben dieses Thema schon einmal bei der Besprechung des Titusbriefes behandelt. Er spricht von Männern und Frauen, von Aufsehern und Dienern und noch ein paar anderen. Sklaven spricht er auch noch. Dazu gehört, dass sich von der Welt unbefleckt zu erhalten, wie es in Jakobus 1, Vers 27 steht. Doch jetzt die erwähnte Stelle, Titus 2, 12. Die Gnade, haben wir morgen ja schon gehört, unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen, das bedeutet auch beherrscht, und gerecht und gottselig, wohlverehrend, das ist auf gottesfürchtige Weise, leben und in dem jetzigen Zeitalter. Das ist unser Lebensstil im Wartezustand. Ich wiederhole das noch einmal. Die Gnade Gottes unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen und gerecht und auf gottesfürchtige Weise leben in dem jetzigen Zeitlauf. Das ist unser Lebensstil im Wartezustand. Der Herr möge es schenken. Nächster Punkt ist das Wort verkündigen und proklamieren. Vorher war es das Wort des Glaubens, hier nun geht es um das ganze Wort. Wir lesen dazu 2. Timotheus 4, Vers 1 bis 4. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und bei seinem Reiche. Und nun kommt dieser wichtige Satz. Verkündige, proklamiere das Wort. Stehe bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln, zu den Mythen hinwenden. Ein ganz großes Thema von heute, ein ganz großes Thema. Ich habe dem Heinz Aulinger einmal, letztes Mal in München war, empfohlen, er soll sich das Buch von Jonathan Kahn besorgen, Die Rückkehr der Götter. Was heute in unserer Welt läuft, das ist vor allem ein amerikanisches Buch, steht unter der Herrschaft der drei damaligen Götter, Baal, Astarte und Moloch. Baal will der Herr sein, er durchzieht heute unsere ganze Regierung und alles ist einem ganz anderen Herrn als Jesus Christus unterworfen. Die Astarte, das ist dieses ganze Gender und dieses Christopher Street Geschäft und dieses ganze Transformationsweiter. Und der Moloch, das ist der Mörder, er will die Kinder, das ist der Kinder, dem man die Kinderopfer bringt. Wenn das in der Antike waren, das vielleicht 10.000, die dem geopfert worden sind. Heute, jemand hat gestern gesagt, jedes Jahr 60 Millionen, hat man jemand geschrieben, der hat gesagt, Jonathan hat geschrieben, seit der Freigabe der Abläufung 1 Milliarde Kinder sind abgetrieben worden. Das sind unvorstellbare Zahlen, aber das läuft heute. Ich habe das Buch dann auch besprochen, Paulus Verlag geschickt, ich habe es aber auch kritisiert, weil wir haben es nicht mit Baal und Moloch zu tun, sondern mit Satan selber, der Finsternis. Aber trotzdem, die drei Götter werden wieder zurückkommen. Lass uns Zeit, die werden sich den Mythen hinwenden, dann wird auch noch der ganze Götzendienst wiederkommen. Ja, so ist das. Es geht hier um das eindringliche Zeugnis des Apostels vor dem Gericht durch Jesus Christus und vor seiner Erscheinung und vor dem Anbruch seines Reiches. Die Nationen müssen eindringlich gewarnt werden vor dem, was einmal auf sie zukommt. Deshalb dieses Drängen des Paulus zur Verkündigung, zu gelegener und zu ungelegener Zeit, zur Überführung und zur Rechtweisung, zur Ermahnung und dann auch, dass die Lehre weitergegeben wird. Und dann sind wir jetzt bei der Gemeinde. Auch wir stehen vor der Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, seiner Gemeinde. Auch hier muss man das Wort verkündigen zur passenden und nicht passenden Zeit, wo es uns gegeben ist natürlich. Man muss die Strauchelnden überführen, etliche zurechtweisen und etliche ermahnen. Das Wort ermahnen heißt auch ermuntern. Das ist für mich viel wichtiger. Wir müssen auch die Gemeinde ermuntern, ihr zusprechen, ihr Mut machen. Das ist auch unsere Aufgabe. Und dann muss man der Gemeinde die richtige Lehre bringen, sonst läuft sie ins Ungewisse. Dürfen wir dankbar sein, dass man uns den Paulus so groß und lebendig gemacht hat, dem Apostel Jesu Christi. Wir sind in eine neue Zeit, wir sind schon in die Zeit eingetreten, wo man die gesunde Lehre nicht mehr ertragen kann, wo man eigenen Begierden nachgeht, auch in dem, was man hören will. Doch das ist beobachtbar, dass man heute die Ohren von der Wahrheit abkehrt und sich zu esoterischen Lehren hingezogen fühlt. Mythen, das sind diese Dinge. Sich zu esoterischen Lehren hingezogen fühlt. Das beweisen die Buchhandlungen. mit ihren großen Angeboten an solcher Literatur. Aber auch die Klimareligion gehört dazu. Die Furcht vor Außerirdischen, das war vor 10 Jahren ein großes Thema. Und ganz einfacher Aberglaube. Da gibt es zum Beispiel im ECE oder in anderen Zügen keinen Wagen 13. Das staune ich immer. Wenn ich in Wagen 14 hocke, sage ich, wie in Wagen 13. Ist doch klar, wenn der 13er fällt, da an 12 kommt 13. Und in manchen Hotels gibt es auch kein Zimmer Nummer 13. Aber gottlos bis unter die Haarwurzeln, aber abergläubisch. Nicht wahr? Das ist unsere Zeit. In der Welt der Lüge wird das Wort der Wahrheit, das Evangelium unserer Rettung verkündigt. Diesen Begriff finden wir in Epheser 1, Vers 13 und in Kolosser 1, Vers 5. Dann finden wir in unserem Neuen Testament auch noch den Begriff Wort der Wahrheit in Jakobus 1, 18 und 2. Timotheus 2, 15. Und dann schreibt zu diesem Wort 2. Timotheus 2, 15 Paulus an Timotheus, befleißige dich, genau uns, befleißigen wir uns, befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also so ein Arbeiter sein, der sich nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die erste Aussage ist, dass Timotheus sich gegenüber Gott bewährt darstellen soll, ein geistlicher Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht. Aber dann steht auch noch etwas über das Wort der Wahrheit, das wir in die Welt der Lüge hineintragen sollen, nicht wahr? Das Wort der Wahrheit, also ein Wort, wir sind keine Anhänger der Evolution, wir glauben an Gott den Schöpfer und viele andere Dinge mehr. Das tragen wir heute hinein, auch wenn wir je länger, je mehr nicht mehr gehört werden wollen oder vielleicht sogar angegriffen werden. Also, und wir sollen auch das Wort der Wahrheit recht teilen. Das ist gerade uns aufgetragen. Das bedeutet, dass wir Israel lassen, was Israel gehört, den Nationen das, was den Nationen gehört, und der Gemeinde das, was der Gemeinde gehört. Schriftteilung ist ein Reizwort geworden, aber es ist uns eine Freude, das Wort in richtiger Weise zu schneiden. In gerade Richtung. Schade, dass man das in der Christenheit absolut nicht versteht. Sie nimmt sich damit einen der wichtigsten Schlüssel zum Verständnis des Apostels Paulus und letzten Endes der ganzen Schrift. Eine Ausnahme macht der Dispensationalismus von John Nelson Darby, der hat 1882 gestorben. Von der hat übrigens kommt auch Landry Ströder und andere, die dieser Dispensationalismus hat ihnen sehr geholfen für das paulinische Evangelium. Und dann gibt er dem Timotheus noch eine letzte Anweisung, das ist auch eine Anweisung an uns, die wir, wie schon erwähnt, in den letzten Tagen vor der Erscheinung Jesu Christi stehen, so meine ich wenigstens. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tue das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Nüchternheit und Leid ertragen sollte zum Lebensstil des Gläubigen gehören. Haben wir gestern auch einiges gehört. Leid ertragen. Was wird in dieser Welt gelitten? Es ist unfassbar. Also, ertrage das Leid, tue das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Nüchternheit und Leid ertragen sollte zum Lebensstil des Gläubigen gehören. Dann aber soll Timotheus auch das Werk eines Evangelisten tun, das eines Menschen, der die frohe Botschaft weitergibt, haben auch gestern was gehört, er muss wohl diese Begabung gehabt haben und darin soll er seinen Dienst ausüben. Eine Gemeinde braucht einen solchen Dienst. Sonst kann sie nicht wachsen. Aber auch all die anderen Dienste wie Propheten, Hirten, Lehrer und so weiter, Apostel gibt es auch noch, brauchen wir, damit sie fest gegründet sind. Ein Wort zum Propheten. Es gibt keine Propheten mehr im alttestamentlichen Sinne. Aber der Prophet ist heute der Ausleger. Der muss das prophetische Wort überhaupt, das Wort Gottes auslegen. Das ist für mich heute der Prophet. Ich fasse zusammen. Ich kann und will jetzt nicht uns hier zu Straßenpredigern machen und aus einer Bibelgemeinde keine Missionsgemeinde. Das ist nicht mein Auftrag. Das ist mit Proklamieren auch nicht gemeint. Aber wir sollen das Wort mit Intensität und Überzeugung weitergeben und dabei im Bilde der Lehre bleiben, dem wir übergeben worden sind. Römer 6, Vers 17. Das ist mein Anliegen. Auch mein Anliegen heute Morgen gewesen. Deshalb diese Predigt oder diese Verkündigung. Der eine kann proklamieren und hat Mut, der andere hat diese Begabung nicht. Jedenfalls wird Timotheus dazu aufgefordert, seinen Dienst zu vollführen bis zum Schluss. Und das ist auch uns aufgetragen. Im Einzelnen haben wir besprochen, Christus verkündigen als den Gekreuzigten. Zweitens, das Evangelium Gottes verkündigen, das ist vor allem das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Und dass das Wort, das Weitergeben, das zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen führen soll. Drittens, das Wort des Glaubens verkündigen, das ist so die Verkündigung, dass der Hörer durch das gehörte Wort errettet wird und dass er mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen kann. Viertens, das Evangelium, wie es Paulus gelehrt hat, das ist das paulinische Evangelium, muss unter den Nationen verkündigt werden, tun wir auch, wobei die anderen Apostel für das Evangelium unter der Beschneidung zuständig sind. Wir müssen das Geheimnis der Wohlverehrung Gottes verkündigen. Erstaunlich, dass das auch zum Proklamieren, zum Ausrufen gehört, wie man Gott richtig verehrt. Und wenn ich die Gemeinden hineinschaue, was die auf dem Programm oft haben, das ist in meinen Augen keine Gottesverehrung mehr. Ich habe habe das schon mehrfach gesagt, dieser religiöse Tanz, der da programmiert wird, das hat mit Gottesverehrung gar nichts mehr zu tun, nicht wahr? Also, der Wohlverehrung Gottes, wie man richtig unseren Herrn unseren Vater durch Jesus Christus verehrt. Sechstens, das Wort selbst als Wort der Wahrheit verkündigen. Damit meine ich in seiner ganzen Fülle. Und damit meine ich auch das Wort im Gegensatz zu dem, was den Menschen heute in den Ohren kitzelt, die sich von der Wahrheit abgewandt haben und sich mehr zu den Fabeln, zur Esoterik, zu der Mythologie, zu fremdartigen Dingen hingezogen fühlt. Die Aufgabe der Gemeinde ist groß. Das wichtigste Stück darin ist, Jesus zu proklamieren. Noch ein letztes Wort dazu. Wir haben heute andere Herausforderungen als unsere Väter. Dazu gehört, das ist meine persönliche Meinung, die gebe ich auch immer wieder weiter, auch wo es nicht gewünscht wird, dazu gehört vor allem auch die moderne Musik in ihren verschiedensten Stilen, unter anderem Rockkonzerte und anderes, sowie der berühmte Lobpreis. Wort zum Lobpreis. Ich bin mit meiner Frau in Amerika gewesen. Ja, wir waren in Brüssel und damals in den 70er, Anfang 80er Jahre. Da habe ich es mehrfach mitgemacht, diesen Lobpreis. Da standen sie vorne, haben alle die Hände hochgehoben. Meine Frau und ich saßen hinten an der Wand. Wir haben auch nichts gespürt. Ja. Und ich kämpfe bei mir in der Gemeinde, dass das Ding ja nicht auftritt. Ja. Gott sei Dank, es sollte jetzt ein Redner kommen. Das kann man ruhig erzählen, ja. Es sollte Andreas Kraft kommen vom Gemeindebund. Das ist, ich weiß nicht, so ähnlich. Das ist wir gehören zu der Gemeinde, die es ablehnt, dass Homosexuelle gesegnet werden. Und unser Pastor ist das ermutigend, steht hin und sagt, da mache ich nicht mit. Der Einzige, der aufsteht. Und da gibt es ja diesen Bund, wo die sich vereinigt haben, um ein Gegengewicht gegen die eigene Kirche zu bilden. Und die der Träger sind alle Charismatiker. Und da sollte zu uns jetzt einer der Hauptleute dort kommen, Andreas Kraft, und dann wurde angekündigt, er wird das nächste Wochenende, er wird kommen. Er hat folgendes Thema. Epheser 5, Vers 19 und 20. Ich wusste, was da steht. Was nachgelesen? habe ich zu meinem Sohn und dem Pastor dann weitergegeben. Wenn das Thema dran ist, komme ich nicht. Boykottiere ich. Dort steht nämlich über in geistlichen Liedern und Psalmen, Lobgesängen, den Herrn anbeten. Ja, ja, in meinem Herzen. Verstehen wir? Aber doch nicht dahinstehen und so machen. Dass ich da hängen bleibe, auch. Da habe ich erlebt, bei unserer Evangelisation, einem der letzten Abende, da kam so eine kleine Band mit Trommel und Pipapo. Und da wusste ich schon, jetzt gehen die Hände hoch. Entsprechend Lautstärke, entsprechendes Thema und Lautstärke, Thema, ja, und entsprechende Mut, zick, auf einmal, bums, gegen die Hände, Arme hoch. Habe ich schon gewusst, geht. Das ist seelisch, ekstatisch, hat mit Verkündigung überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Und dieser Andreas Kraft hat jetzt das Thema geändert. Jetzt spricht er über Berufung, das Pastor in Hamburg irgendwo. Also das nur so nebenbei, steht gar nicht in meinem Text drin, aber wollte es halt erzählen. Damit dann, als jetzt zunächst mal der Lobpreis hat, ich bin da ein ganz großer Gegner davon, weiß man. Und deshalb passt man auch ein bisschen auf, dass man, solange ich noch da bin, dass man das nicht tut, was ich nicht will. Dann sind es heute vor allem verführerische Sonderlehren, die von verschiedensten Seiten auf uns zukommen. Ne, entschuldige nochmal zurück, ich war 28 Jahre Laienvertreter von der Gemeinde in Güglingen und dann hört noch ein bisschen auf mich. So, jetzt machen wir weiter. Dann sind es heute vor allem verführerische Sonderlehren, die von verschiedensten Seiten auf uns zukommen. Also ich kenne die nicht alle. Und die Namen vergesse ich. Mein Kurzzeitgedächtnis ist nicht technisch mehr so gut. Aber da kenne ich nur einen Namen, zum Beispiel Joyce Meyer. Die kennen alle anderen auch. Und die wird gehört und die wird gelesen. Ja, weißt du, vom Paulus Verlag, was da Bücher verkauft werden. Ja, das sind alles so nicht zentrale Aussagen wie Jesus. So knapp daneben ist das. Ja, aber das ist nur eine. Wir dürfen oder müssen auch gegen ein verkürztes Evangelium auftreten. Kommt das noch? Verkürztes Evangelium auftreten und den Blick hinüber durch alle Äonen die Herrlichkeit Gottes führen. Das Drama der Evangelisation ist heute, dass sie bei Himmel und Hölle aufhört. Unsere Väter haben unter anderem den gestern Abend mit der Herrlichkeit Gottes evangelisiert und den letzten Zielen haben sie evangelisiert. Treten wir in ihre Fußstapfen. Ich war bei Johannes Ullmann vor kurzem mal und da hat er mich gefragt, geht es heute darum, Christenmenschen zu machen oder um Glieder am Leibe Christi zu gewinnen? Nein, wo es uns gegeben ist, wollen wir Jesus so verkündigen, dass Glieder am Leibe Jesu Christi gewonnen werden. Und dazu möge der Herr uns Gnade und Segen geben. So viel für heute Morgen. Der Herr segne uns miteinander und jetzt bete ich noch. Herr Jesus Christus, habe du einfach Dank, dass du uns berufen hast, dass der Vater uns auserwählt hat. Vor Grundlegung der Welt. Und wir waren schon immer eine kleine Gruppe, deine Leibesgemeinde, dein Leib, die der Vater dir erwählt hat. Aber wir dürfen mit großer Freude es sagen, weitergeben, verkündigen, sodass auch gehört wird, dass du Christus bist, der Herr, gekreuzigt, gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren und wirst wiederkommen. Und das dürfen wir auch einer sterbenden Welt, dürfen wir das weitergeben. Gib uns Gnade zu unserem Wort. Nach innen natürlich, für die Gemeinde selbst. Und nach außen, dort wo du uns gegeben hast, die Außenkontakte, Vater. Dass wir immer mit klaren Worten das weitergeben, was du uns gegeben hast. Ja, es ist oft so, wir sind nicht mutig genug, ich zähle mich da selbst dazu. Nicht mutig genug. Das Wort Gottes, Christus zu proklamieren und ihn als gekreuzigt. So möge auch diesem Vormittag eine Stunde der Ermunterung gewesen sein. Eine Stunde, wo du uns einfach auch Mut machst, weiterzugehen und das, was wir gelernt und gelesen gehört haben, auch weitergeben können, wo es uns gegeben ist. Ja, Herr, nun segne uns einfach miteinander. Segne auch diese Tage hier, diese Stunden, noch einmal dass das Wort nach innen auch wirkt, zu uns selbst in die Gemeinde hinein, dass es uns weiterbringt auf unserem geistlichen Weg, geistlichen Lebensweg. Und dann bitte ich einfach, dass du uns zum Ziel bringst und dass du uns bereit machst und passend machst für deinen Leib. Habe Dank für die Tage noch einmal und jetzt segne einfach auch diesen Tag noch mit allem, was uns begegnen möge. Und dann legen wir uns in deine Hände und bitten um deinen Frieden und deinen Segen. Vater, wir danken dir im Namen Jesu für das, was du uns gegeben hast und legen auch noch die Welt und unseren Ort und unsere Gemeinden bürgerlich und unsere Gemeinden und die Regierungen legen wir alle hin, sind alle in deiner Hand. Aber sie brauchen alle unser Gebet. Und solange wir noch da sind, möglichst auch da das rechte Gebet geben. Ja, Vater, nun noch einmal Dank für die Stunde und danke für die Tage, die wir hier sind. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen. Amen.